Little Evil,
der True Crime Podcast mit Schuss.
Hallo Alina.
Hallo Kim.
Cheers.
Heute nicht so schön mit
Wasser. Das stimmt, ja. Alina wollte auch gerade schon anstoßen, bevor wir Hallo gesagt haben.
Ich war kurz.
Ich bin immer so mit meinem Glas immer zurück. Ja. So lange haben wir das hier nicht mehr gemacht. Aber ganz kurz, einmal vorab, wenn ihr gerade schon reingehört habt. Wir haben eine Triggerwarnung in dieser Folge. Es geht um Stalking, Suizid und in meinem Fall, ich bin die Erste heute, auch kurz um sexuellen Missbrauch. Wenn euch diese diese Themen triggern, dann überspringt diese Folge lieber, weil es wird nicht schön.
Nein.
Das war's. Sehr jetzt gut. Kannst du anfangen.
Ich habe gerade schon deine Pflanze begutachtet, da ist schon wieder was abgestorben, was
oh, verdammt. Eigentlich
noch ziemlich neu war.
Ich wollte das hier, ne?
Ja.
Ja, ich werde sie, ich werde sie bald retten. Pack dein Handy weg.
Kurz,
ich habe jedes Mal, wenn du das Handy in die Hand nimmst, habe ich immer Angst. Nein, wir müssen
ja, sagen, das wollte ich gerade machen.
Wir hatten eine richtig, richtig liebe Zuhörerin.
So süß,
die
wirklich.
Auf den, die jetzt einen Namen vergeben hat. Deswegen haben wir die Umfrage gar nicht mehr gemacht, weil wir waren so angetan mit Franziska.
Ja, ja. Genau. Ganz liebe Grüße an La Perla Berlin.
Ja.
Ich habe mich beömmelt vor Lachen, wirklich.
Ja.
Ich konnte nicht mehr.
Ich habe es zuerst gelesen und Alina den Screenshot geschickt und sie fand es wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Franziska fand ich auch gut.
Ja, das ist sehr gut.
Wäre ich nie drauf gekommen. Ja.
Also Franziska stirbt weiter vor sich hin, die Arme. Aber ich habe noch Hoffnung.
Eines Tages werde ich sie retten.
Ja, es kommt ja auch zwischendurch immer mal wieder was Neues. Also vielleicht kriegen wir das noch hin.
Ein paar gute Kilo Erde und dann...
Und Wasser vor allem.
Und Wasser. Vor allem auch Wasser. Und dann werde ich sie mal umpflanzen. Guck, hier steht doch Wasser.
Du machst ganz schön Krach hier.
Entschuldigung. Ein bisschen Rotzamba, aber ey, man kann bestimmt locker hören, wie trocken die ist, wenn ich es reingieße.
Ja. Ihr habt, glaube ich, gar nichts gehört. Aber
ich glaube, man hört es. Wenn ihr ganz laut auftreten, habt ihr es bestimmt gehört.
Es war jetzt auf jeden Fall auch nicht genug Wasser.
Naja, du hast immer gesagt, wenn man Pflanzen lange nicht gegossen hat, muss man langsam wieder anfangen.
Aber die zwei Tropfen,
das war so ein Schluck.
Okay.
Okay. Gut, möchtest du von dem Thema erzählen? Du hast es dir ausgesucht. Nein, ich habe es mir ausgesucht.
Nein, du hast es dir ausgesucht. Und ich war so, was soll das sein?
Stimmt. Oh, wow, das ist auch schon wieder alles so lange her.
Ja.
Wir haben das Thema Liebeswahn. Wir hatten schon mal was ganz Ähnliches. Wir hatten schon mal das Thema Stalking. Und wir hatten auch schon mal das Thema Femizid.
Fremdgehen hatten wir auch schon mal. Und wir
aber bei mir wird nicht fremdgegangen.
Wir hatten auch schon noch mal irgendwas anderes. Mord aus Liebe oder irgendwie sowas hatten wir schon mal.
Mhm. Wir hatten auch schon mal Ehrenmord.
Ja.
Also es ähnelt wahrscheinlich vielem, das wir schon hatten. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, also Alina vor allem sagte so, was ist denn Liebeswahn? Ist Liebeswahn jetzt dieses, wenn ich dich nicht haben kann, kann ich kein anderer haben oder soll dich kein anderer haben? Oder ist es eher Stalking? Was ist es? Und da habe ich gesagt, so ja, irgendwie alles davon. Also
Such dir was aus.
Ja, das ist ja auch der Gag meistens, dass wir entweder super ähnliche oder sehr, sehr unterschiedliche Fälle haben.
Das stimmt, ja.
Ich bin gespannt, was du nach meinem Fall sagst.
Ich auch, du fängst heute an.
Ja, genau. Ich freue mich auch schon. Ich bin wirklich zufällig auf den Fall gestoßen durch eine ganz, 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 ganz tolle Doku von Steuerung F, das ist öffentlich-rechtlich. Die Doku verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Ja.
Die war wirklich, wirklich toll und die haben auch mit den Angehörigen gesprochen und so wirklich, wirklich toll gemacht. Also ich hing da so gefesselt dran. Ich habe sie mir erstmal angeguckt, um zu gucken, ob es in mein Thema passt. Und sie mir dann nochmal angeguckt, um mir nochmal ein paar Infos rauszuziehen.
Hm.
Wirklich, wirklich tolle Doku. Lege ich euch ans Herz.
Ich bin sehr gespannt.
Mhm.
Wir verlinken euch die in den Shownotes, genau wie letztes Mal. Da habe ich auch meine Doku verlinkt.
Ich hoffe, Alino denkt dran.
Ja, wir machen das gleich noch flott zusammen, würde ich sagen.
Die Folge kommt halt auch schon. Also wenn ihr die Folge hört, haben wir vor weniger als 24 Stunden
aufgenommen. Ja, genau.
Mal wieder Last Call für uns.
Dinge passieren.
Das ist stressig.
Da würde ich sagen, switchen wir auch direkt mal ins Gesetz, oder?
Ich bin auch aufgeregt, ich will anfangen.
Okay, dann holen wir uns mal den Jingle.
So machen wir es.
Kanadischen Jasper Gates ist es verboten, mit einem Auto schneller als ein Pferd oder eine Kutsche zu fahren.
Hä?
Ja.
Hä? Dann brauchst du doch auch kein Auto halt, ne?
Prinzipiell nicht. Das stammt bestimmt noch aus Zeiten, wo Autos ganz neu waren und noch viele Kutschen unterwegs waren.
Aber hatte nicht auch das erste Auto schon mehr als ein PS?
Wahrscheinlich.
Keine Pferde.
Ja, aber vielleicht durftest du die dann damals irgendwie nicht.
Vielleicht konnten die auch mal. Ich glaube, die konnten auch nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, ne?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Aber irgendwann mal gelernt, aber dann auch irgendwie vergessen. Soll ich das mal machen hier, Mäuschen?
Mach mal.
Das ist Alina, ist gerade ein bisschen verzweifelt vor, vor unserer Aufzeichnung. Ja, ist wild. Ja, ja, ist wirklich wild. Ich würde auch gerne mal wissen, ob das noch praktiziert wird.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also nicht. Wie oft sind noch Kutschen unterwegs?
Wobei, etc. Welcher Ort war das nochmal? In Kanada?
Jasper Gates, Kanada.
Ja, in Kanada wundert mich gar nichts, sag ich ehrlich. Also, ich kann mir vorstellen, wir erforschen das, ob das immer noch praktiziert wird. Ich kriege das raus.
Ich glaube es, wie gesagt, nicht, aber google mal.
Ja, ich mach das mal. Ich google mal und wenn, ich will immer nicht mehr sagen, wir posten es bei Instagram, weil 90% der Fälle vergessen
wir es.
Ja. Hey Leute, wenn euch mal was einfällt, ne? Neulich hat uns auch eine Zuhörerin geschrieben und sagte so, hey, ihr habt versprochen, eine Doku zu verlinken, habt es nicht getan, wo finde ich die? Wenn wir sowas vergessen, Leute, sagt uns gerne
Bescheid. Ja, aber das Influencer-Game, man unterschätzt das auch wirklich.
Wir sind so schlecht.
Wir sind da richtig schlecht dran, ja.
Gott sei Dank sind wir nicht wirklich, ich habe nicht wirklich versucht, Influencer zu werden, ja, weil dann wären wir jetzt pleite.
Hoffnungslos verloren, hoffnungslos, ja, auf jeden verloren. Fall.
Definitiv.
Definitiv. Dann starte du mal rein.
Ja, ich habe den Fall von Patrick H. Punkt, also Patrick H. Und der wird dem einen oder anderen vielleicht sogar was sagen oder einer hat vielleicht sogar ein Bild vor Augen. Der Fall war erstmal seine Zeit auch relativ groß in den Medien. Das ist auch in Deutschland, spät in Deutschland. Und vor allem war Patrick H. auch einmal Teilnehmer bei Deutschland sucht den Superstar.
Hm.
Stand dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit, der gute Mann. Ist aber schon sehr früh ausgestiegen selber. Entschuldigung. Weil er, wie er sagte, nicht unter Dieter Bohlens Fittichen irgendwie sein will.
Mhm.
Könnte man eigentlich erstmal mal ein guter Mann. Finde ich. Naja. Anyways. Konstanze und Patrick lernen sich über Tinder kennen und planen super, super schnell schon das erste Date. Dann folgt das zweite Date, das dritte, das vierte und so weiter und so fort. Zu einer Freundin sagt Konstanze damals noch, wie anders Patrick ist, wie sehr er sich um sie bemühen würde und sie ist hin und weg von ihm. Und auch der erste Eindruck von Konstanzes Freundinnen ist super, super gut. Der junge Mann ist offen, gut aussehend, sympathisch und gebildet. Also er ist auch so sehr eloquent und charmant und so ein toller Kerl, den wünscht man sich für seine Freundin. Aber Patrick kann auch ganz anders. Meist und vor allem am Anfang der Beziehung zeigt er sich noch liebevoll, umgarnt und fürsorglich. Aber später stellt Konstanze eben auch immer wieder fest, dass er auch eiskalt, dominant und ziemlich harsch sein kann. Das klassische so. Doppelte Gesicht. Patrick legt da auch großen, großen Wert auf seine eigenen Wünsche und Träume. Konstanzes Freiräume und Wünsche werden dabei aber wenig respektiert. Leider so eine ganz, ganz klassische toxische Beziehung.
Leute, wenn ihr sowas habt, rennt.
Run. Ja, und das ist gar nicht einfach, sich von jemandem so zu lösen, weil du bist halt auf einer Dopaminachterbahn, ne? Also das ist halt wirklich, wirklich schwer. Aber wenn ihr sowas bei euch merkt, bei euren Freunden vielleicht auch, oder in eurer Partnerschaft oder in der Partnerschaft einer Freundin so, sagt was und nimm die Beine in die Hand und lauf.
Ja, wenn sowas so Zuckerbrot und Peitsche mäßig abläuft, das ist
nie gesund. Das ist auch nie gesund, ja. Am 27. Oktober 2018 zieht Konstanze, die dann aber inzwischen auch schon weiß, dass sie mit ihrer Beziehung irgendwie in der Misere steckt, die Reißleine. Und sie trennt sich von Patrick. Und sie zieht auch sofort aus der gemeinsamen Wohnung aus und nimmt sogar nur das Nötigste mit. Also die hat sich wirklich einfach nur so ein paar Klamotten gepackt und irgendwie so die wichtigsten Sachen und ist sofort raus. Bei ihren Freunden tritt dann auch Erleichterung ein, denn der Weg bis zur Trennung war hart und schwer, auch für Konstanze. Also es fiel ihr auch sehr, sehr, sehr schwer, sich von ihm zu lösen. Und zwei Tage später beginnt dann auch schon der erste Terror. Patrick überhäuft Konstanze mit Nachrichten wie bitte blockiere mich nicht, jetzt wo wir mal wirklich offen reden oder es tut mir doch leid, aber du machst Samstag Schluss, Sonntag versetzt du mich und heute die Aktion mit deinen Eltern. Konstanze antwortet ihm dann, dass sie jetzt keine Zeit habe. Patrick antwortet, was machst du denn? Und daraufhin folgen immer weitere Nachrichten mit sag mir doch wenigstens, was du machst, so sitze ich hier und grübel. Oder du redest nicht mal mehr mit mir. Oder hey, du hast es mir versprochen. Konstanze sagt ihm dann daraufhin auch, dass sie einfach mehr Zeit braucht, um mit ihm zu reden. Er antwortet, ich werde erst wieder arbeiten und schlafen, wenn die Conny, die ich bis Freitag kannte, normal mit mir spricht und Probleme bespricht und sich wenigstens dafür Zeit nimmt. Also so ganz, ganz klassisches Gaslighting, wirklich aus dem Bilderbuch. Es folgen auch immer weitere Nachrichten, wie, wenn du irgendwie Interesse daran hast, dass ich dich irgendwann nochmal in den Arm nehmen sollte, solltest du dich heute melden, egal was in der Vergangenheit war, das habe ich nicht verdient. Also auf einmal ist er das Opfer. Hm. Er versucht auch total Druck aufzubauen, wie man aus den Nachrichten hört, und ihr ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber Constanze lässt sich darauf nicht ein.
Einfach emotionale Erpressung vom Feinsten.
Voll. Dieses, wenn du willst, dass ich dich jemals wieder in den Arm nehme und so. Mhm. Also das ist halt wirklich, wirklich Gaslighting aus dem Bilderbuch. Ja. Und Constanze lässt sich, wie gesagt, darauf nicht ein. Und dann beginnt auch das Stalking. Patrick kontaktiert ihre Eltern, ihre Freunde, ihre Kollegen und lauert ihr auch immer wieder auf. Oft fängt er sie auch nach Feierabend bei der Arbeit ab. Ihre Arbeitskollegen begleiten sie aus der Arbeitsstelle raus, lassen sie tatsächlich auch nicht allein in die Konfrontation.
Richtig gute Kollegen.
Voll, ja. Und es kommt sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Patrick und einem Arbeitskollegen, der Constanze eben abschirmen und schützen möchte. Constanze ist jetzt an einem Punkt, an dem sie wirklich, wirklich Angst hat. Inzwischen hat Patrick auch schon ihre neue Anschrift herausgefunden und steht auch immer wieder da vor der Tür. Am 28. November 2018 schreibt Patrick ihr dann wieder eine Nachricht. Und jetzt wirklich, es ist so verrückt, was er ihr schreibt. Er schreibt ihr: Guten Morgen, Maus. Es wäre wirklich fair, wenn wir bald einmal persönlich sprechen könnten. Es hat sich sehr viel geändert und wir haben uns seit 4 Wochen weder in die Augen geschaut noch telefoniert. Vielleicht können wir die Tage mal etwas zusammen unternehmen und unverbindlich miteinander reden. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Oh Gott.
Ja, also Patrick hat inzwischen wirklich komplett den Realitätssinn verloren. Er schreibt dann weiter: Ich habe Fehler gemacht und mich bei dir entschuldigt. Du hast am Telefon Schluss gemacht und mir bisher keinmal die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch gegeben. Ich möchte mich einfach nur vertragen und aussprechen und nicht von jetzt auf gleich wie ein Fremder behandelt werden. Ich verstehe leider auch nicht, wieso du so stur und hart agierst und wir uns nicht einmal treffen oder quatschen. Also die Nachricht folgte dann auf die Guten Morgen Maus-Nachricht. Constanze antwortet ihm dann: Hallo Patrick, habe heute Abend leider keine Zeit. Ich denke, du hast mir mit deinen E-Mails schon alles gesagt. Es freut mich, dass du dir Dinge geändert hast, die dich zu einem glücklicheren und zufriedeneren Menschen machen. Aber akzeptiere doch bitte auch, dass wir nicht mehr zusammen sind. Also so wie schön diplomatisch sie ist und wie sie versucht, irgendwie so auch so deeskalierend zu wirken.
Ja.
Also ich finde, man hört da richtig raus, was sie für ein Mensch ist.
Mhm.
Und dass sie wirklich so voll für sich einsteht, so sehr klar ist, dass sie so, so freundlich ist, aber trotzdem so diese Distanz eigentlich halten möchte.
Freundlich und bestimmt, ja.
Mhm. Also so voll, also ich wäre gern wie sie, sage ich dir ehrlich. So.
Ja.
Ich bin darin, mich nicht immer so gut Grenzen zu ziehen. Naja, jedenfalls versucht sie total deeskalierend zu wirken, aber für Deeskalation ist Patrick halt überhaupt nicht bereit. Er fordert weiterhin ein persönliches Gespräch und zwar so lange, bis Constanze zustimmt.
Oh nein.
Am 01.01.2019 treffen sich die beiden, also ein Neujahr, aber das Treffen eskaliert. Patrick greift Constanze an, bedroht sie mit einem Messer, schlägt und würgt sie.
Oh Gott.
Sie flüchtet zu einer Nachbarin. Sie ist voller Blut, hat ein blaues Auge und Würgemal am Hals. Außerdem ist ihr Gürtel und ihr Hosenstall offen. Der Mann der Nachbarin fängt Patrick vor dem Haus ab, weil er ihn eben nicht reinlassen möchte. Und seine Frau alarmiert die Polizei und den Notarzt. Patrick schreit daraufhin durch die Nachbarschaft und droht, sich umzubringen. Constanze erstattet auch eine Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung und einem versuchten sexuellen Übergriff. Und Patrick, und jetzt wird es eigentlich, also wirklich, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Patrick erstattet tatsächlich eine Anzeige zurück, weil Constanze ihm in die Hand gebissen hat. Das ist so unglaublich, oder?
Entschuldigung, ja.
Also wirklich, ja. Die Polizei nimmt dann auch die Ermittlungen auf und dabei kommt auch raus, dass Patrick schon vorbestraft ist.
Aha.
Mhm. Eine Ex-Freundin hatte gegen ihn auch schon mal ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirkt, welches Patrick sogar 2-mal gebrochen hat und deswegen vorbestraft ist. Außerdem hatte er ihren neuen Freund, also ihren damaligen neuen Freund, angegriffen und wurde dafür 2017 auch verurteilt. Und nur wenig später lernte er Constanze kennen. Also wirklich nur ein paar Monate später. Da dieser Polizeieinsatz jedoch der erste ist, seit Constanze und Patrick ein Paar sind oder in einer Beziehung waren, passiert zunächst nichts weiteres. Also es gibt nicht mal eine Gefährderansprache. Und das heißt so, ey, ich empfehle dir, komm mir nicht zu nahe, lass einfach bleiben. Mhm. So. Nach dem Vorfall im Neujahr 2019 setzt sich Constanze aber selbst mit einem Anwalt in Verbindung, der Patrick auffordert, sich von ihr fernzuhalten. Das hält ihn aber nicht ab, ihr weiter aufzulauern.
Natürlich nicht, ja.
Sie beantragt daraufhin dann auch ein sogenanntes Annäherungs- und Unterlassungsverfügung beim Amtsgericht. Das ist halt eben dieses Kontaktverbot.
Mhm.
Das Gericht stimmt dem Antrag auch zu und erlässt am 3. April 2019 dann das Annäherungs- und Kontaktverbot gegen Patrick. Er darf sie jetzt nicht mehr kontaktieren und sich ihr und ihrer Wohnung um nicht mehr als 20 Meter nähern.
Mhm.
Klingt erstmal gut.
Ja, 20 Meter sind aber auch nicht viel.
Nicht viel, aber nee. Erstmal genug.
Ja.
So, ne? Und daraufhin ist auch Funkstille.
Immerhin.
Ja.
Also, aber ich ahne nichts Gutes, wenn das hier dein Fall ist.
Sonst wären wir auch kein True Crime Podcast. Constanze ist dann auch erstmal total erleichtert, weil sie denkt, Gott, jetzt hat dieser Albtraum Ende, er lässt mich in Ruhe, er hat es endlich verstanden. Doch während sie denkt, der Albtraum wäre vorbei, plant Patrick schon akribisch seine Tat. Freitag, am 26. April 2019, verlässt Constanze gegen 10.20 Uhr ihre Wohnung und ihr Ex-Freund lauert ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf und trägt eine geladene Waffe bei sich.
Gott.
Patrick zwingt sie zurück in die Wohnung und begleitet sie, also er möchte sie quasi in die Wohnung zurückdrängen und mit ihr mitkommen.
Mhm.
Auf halbem Weg zurück in das Mehrfamilienhaus, in dem Constanze wohnt, dreht sie aber um und rennt los.
Ja.
Und gegenüber von ihrem Wohnhaus ist quasi ein Blumenladen, also ist nur die Straße dazwischen. Und sie rennt dann auch in den Blumenladen auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Suche nach Schutz. Patrick schießt auf sie, während sie rennt, trifft sie aber nicht. Im Blumenladen wählt Constanze dann sogar noch selbst den Notruf. Doch noch während sie telefoniert, also mit der 110, holt Patrick sie ein und schießt in dem besuchten Blumenladen viermal auf die 27-Jährige. Und Constanze ist nahezu sofort tot. Patrick schreibt Constanzes Mutter daraufhin eine SMS. Und der Wortlaut war, so fühlt es sich an, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Oh Gott.
Anschließend läuft er auf die läuft er zu den Bahnschienen, die nur wenige Meter vom Blumenladen entfernt sind. Also du siehst von diesem Blumenladen aus schon eine Bahnstrecke. Und wirft sich vor die Bahn oder legt sich auf die Schienen. Er überlebt den Suizidversuch tatsächlich aber auch, verliert aber beide Beine. Ganz ehrlich gönne ich ihm, also dass er es überlebt hat.
Mhm.
Und halt jetzt irgendwie damit leben muss. Zum Prozess erscheint dann Patrick H. im Rollstuhl mit einer grauen Decke über dem Körper. Der 32-Jährige wird dann im Dezember 2019 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Ja.
Das ist krass, ne?
Ja. Ich finde immer, dass, also ich finde es ja so gruselig, dass die Leute oftmals erst in Sicherheit wiegen lassen, bis dann die Tat folgt.
Ja.
Und dann läufst du weg, du schaffst es in den Blumenladen und
da fühlst du dich dann irgendwie erstmal sicher unter
Menschen. Sicherer, und so, genau. Ne? Und er kommt da einfach skrupellos rein und, Entschuldigung, aber ballert rum. Also,
ja,
voll nichts anderes ist es.
Es ist wirklich voll schlimm. Und in dieser Steuerung F-Doku gibt es, ich wollte jetzt irgendwie das jetzt nicht unbedingt in den Podcast mit einbringen, aber das war eigentlich so interessant, gibt es eine Psychologin, die sich mit so Themen häuslicher Gewalt und Femiziden und sowas auseinandergesetzt hat. Und die hat ein sogenanntes 8-Stufen-Modell entwickelt, die quasi diese Eskalationsstufen bis hin zu diesem Femizid darstellt. Und Patrick hatte also in dieser Steuerung F-Doku sind das halt so Schritt für Schritt durchgegangen. Und du konntest es halt wirklich irgendwie verfolgen.
Ja.
So, ne, was halt irgendwie passieren wird. Also ich meine, klar, die erste Stufe ist dann halt irgendwie immer die Vorgeschichte. Das wusste man dann von Patrick jetzt auch irgendwie erst im Nachhinein. Constanze wusste es halt höchstwahrscheinlich überhaupt nicht.
Nein, natürlich nicht. Also im Normalfall, solche Leute lernen ja nicht jemanden kennen und sagen, übrigens,
ich bin keine Vorstrafenregister. Oder so, ja.
Ich meiner Ex-Partnerin nicht so gute Dinge angetan habe.
Ihn nachgestellt habe und ihren Freund verprügelt habe.
Genau.
So, ja, voll. Und es ist halt wirklich, also ich rate euch allen, wirklich euch diese Doku anzugucken. Ich mache schon wieder Fremdwerbung, aber
ja.
Ist halt, ja, es tut mir
leid. Wir sollten irgendwann so Geld dafür verlangen, wirklich.
Oder Funk sollte uns unter Vertrag nehmen. Hallo, öffentlich-rechtliche. Nein, aber es ist halt wirklich so, weiß ich nicht, es war irgendwie sehr zurückblickend betrachtet, wenn du das so anguckst und anhörst, denkst du so, ja, leider war es total vorhersehbar. Also, aber ist es nicht. Also sowas ist nicht vorhersehbar. So, nur weil halt irgendwie vielleicht dann auch der Ex-Partner an dir hängt und dich terrorisiert, ist dann noch lange kein Mörder.
Das ist ja auch immer so, dieses, die Polizei hat nichts getan, die Polizei hat nichts getan. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Ne? Also klar, als die Situation das erste Mal eskaliert ist, hätte man was tun müssen, meines Erachtens nach.
Ist so schade, dass sie auf sich selbst gestellt war irgendwie damit. Ne?
Genau, aber die Polizei kann leider im gesetzlichen Rahmen auch nicht immer was tun.
Ja.
Und das ist halt immer ganz, ganz... Also klar, es gibt viele Fälle, wo man sich denkt, boah, Leute, das hat da richtig verkackt hier mit der Polizeiarbeit. Ne?
Ja.
Aber es ist halt immer leicht, danach zu schreien, ihr hättet was tun müssen, ihr hättet was tun müssen.
Voll. In dieser Steuerung F-Doku, jetzt muss ich sie auch ein bisschen kritisieren, die Doku. In der Tat, weil, also wirklich als wohlwollende Kritik, die haben sich halt auch mit dem Staatsanwalt oder mit dem Richter oder whoever auseinandergesetzt in dieser Doku, der dieses Annäherungs- und Kontaktverbot erwirkt hat. Ne? Und dann sagte die Reporterin halt auch zu ihm so, ja, naja, also wie ist es denn eigentlich? Ne? Wer überwacht, dass er sich ihr nicht wirklich annähert?
Niemand.
Und er war halt auch so, ja, ich verstehe die Frage irgendwie nicht. Ne? Und dann sagte sie so, naja, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die irgendwie ergriffen werden, um sicherzustellen, dass er sich ihr nicht nähert? Also kannst präventiv. Ja gar nicht. Genau, und dann meinte er so, nein, das gibt es nicht. Ne? Und wenn er sich nähert, dann muss sie die Polizei rufen und dann begeht er eine Straftat.
Ja.
Und dann sagt sie so, ja, aber dann hätte sie ja präventiv auch nichts für ihre Sicherheit tun können. Wo du dir halt auch so denkst, so, ja, aber wie soll das denn auch funktionieren? Also
naja,
das
geht ja auch nicht. Ne? Ohne Freiheitsberaubung zu betreiben eben oder selber so, ne? Stalking.
Ja, weil sie dann auch sagt, irgendwie elektronische Fußfesseln und da. Ja. Aber das ist halt jetzt, finde ich, bei so richtig krassen Wiederholungstätern durchaus sinnvoll. Es gibt in Deutschland tatsächlich einige Bundesländer, bei denen das legal ist.
Ja, aber... also.
Aber NRW ist übrigens eins, also da, wo das passiert
ist. Es ist halt wirklich schwierig und ein sehr kontroverses Thema. Es hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile. Und jetzt kommen wir zu einem Faktor.
Die Freiheit des Menschen
ist die Würde des Menschen. Aber auch jetzt mal ernsthaft, was das für ein Kostenfaktor alleine ist.
Dass
das
da jemand ist, das irgendwie überwacht.
Und es so, ne? ist nicht zu wuppen. Du brauchst Personal dafür, was wir eh schon nicht haben, was viel zu knapp ist. Also wie will man das machen?
Aber weißt du, was ich gut finden würde in solchen Fällen? Also ich habe dann auch viel drüber nachgedacht, weil ich erst dachte so, was für ein Quatsch, was für eine blöde Frage, weil das geht ja gar nicht. Es gibt so viele Leute, gegen die es ein Kontaktverbot gibt. So, das kann ja keiner irgendwie nachhalten. Aber was ich weiß aus meinem Job, ist, dass es ja auch bei Leuten, die entlassen werden aus der Untersuchungshaft, dass die sich zum Beispiel, also dass die manchmal so Auflagen kriegen, dass sie sich zum Beispiel jeden Tag auf der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden müssen. So, es gibt auch sowas wie Bewährungshelfer und so. Und was ich total gut finden würde, wäre eigentlich, wenn es so ein Kontakt- und Ernährungsverbot gibt, dass dem dann auch so eine Pflicht auferlegt wird, sich irgendwie, keine Ahnung, einmal die Woche mit so einem Sonderpädagogen, Pädagoge
prinzipiell,
oder so einen Sozialarbeiter zu treffen, dass einfach mal da jemand da ist, sich sein Leid anhört, ne? Weil der bemitleidet sich ja selbst.
So, prinzipiell hast du da recht, aber bei wie vielen Leuten, die Bewährungshelfer haben etc., werden sie auch rückfällig. Du kannst es ja trotzdem
nicht überwachen. Nein, du kannst es nicht ausschließen. Ja. Aber es gibt zumindest ein Ventil und vielleicht gäbe es weniger so krasse Fälle.
Ja, ist jetzt natürlich auch schwer zu beurteilen. Ja, ne? Also man vage, kann jetzt hier viel drüber nachdenken und vielleicht wird es helfen, vielleicht auch nicht. Was ich nur gerade sagen wollte, ist, dass jemand, der entschlossen ist, sowas zu tun,
der macht es
und dem wird es auch nicht abhalten, einmal in der Woche, alle zwei Tage, whatever, zu einem Bewährungshelfer zu gehen, zu einem Pädagogen, zur Polizeistation. Es gibt ja auch richtige Programme, also kein Täter werden, das ist jetzt für Pädophilie, aber prinzipiell gibt es ja für alles mögliche Programme, die wichtig und richtig sind.
Es gibt auch für solche Fälle so Gefährdungsfragebögen.
Mhm.
Das machen die in der Reportage auch. Ja. Gehen das einfach mal so durch. Ne?
Ja.
Und da wird er auch als sehr gefährlich eingestuft. Aber auch damit arbeiten leider die allerwenigsten Bundesländer.
Ja, erstens das und zweitens, so doof, wie es sich jetzt anhört.
Die Polizei hat auch keine Zeit dafür.
Ja, und auch dieser Mensch hat einmal missgebaut, wurde dafür verurteilt. Und im Normalfall möchte man ja dann meinen, im Normalfall, der lernt aus seiner Sache. Tun viele nicht, ist mir bewusst. Mhm. Aber es ist nicht möglich, das alles zu kontrollieren. Es funktioniert nicht, Punkt.
Ja.
Also du bräuchtest so viele Menschen und jemanden zu, ich sag mal, überwachen, sei es eine elektronische Fußfessel oder sonst irgendwas, da brauchst du 24/7 jemanden. Mhm. Du brauchst jemanden, der die Daten auswertet, du brauchst jemanden, der den ab und zu mal im Auge hat. Mhm. Und nur weil der eine Fußfessel zum Beispiel trägt, heißt das ja auch nicht, dass er nicht zum Täter wird. Also jetzt in dem Fall...
Es wäre nur die Polizei schneller da gewesen wahrscheinlich.
Ja, wobei, auch dann muss da 24/7 jemand vom Bildschirm sehen und dann müsste ja rein theoretisch gesehen auch Konstanze in dem Fall auch einer tragen, damit man sieht, dass die gerade wirklich übereinstimmend sind, weil jetzt mal blöd gesagt, der möchte da im Laden Blumen holen und sie läuft gerade, ist gerade auf der Arbeit oder in der Stadt oder im Ausland, im Urlaub, whatever. Also du kannst ja nicht jedes Mal eine Streife dahin, also das ist halt super schwierig.
Voll, ja. Das ist dann unter so einem Hausarrest oder so. Ja, genau. Aber ja, ich finde sowas irgendwie immer so tragisch, weil ich mir immer denke, so, also ich glaube, jeder von uns, ja, zumindest wir beide, so, wir waren schon mal in einer Beziehung und wir waren auch schon mal getrennt. So, ne?
Ja.
Also, können wir mal so sagen. Und ich denke mir halt immer so, ich bin halt noch nie, Gott sei Dank, hier toi. Sorry, war ich laut, ne? Noch nie in die Lage gekommen, dass ich irgendwie vor irgendeinem Ex-Freund Angst haben musste. Und ich finde das irgendwie, das muss auch so ein schlimmes Gefühl sein, dass du halt irgendwie diesen Menschen, den du mal geliebt hast, mit dem du irgendwie alles geteilt hast, dass der plötzlich zu einem Menschen wird, vor dem du Angst hast.
Ja, vor allem, wenn du dich halt nicht einmal zu Hause sicher fühlst. Mhm. Wo dann?
Ja. Ja, und vor allem dann gehst du diesen Schritt der Trennung und denkst so, Gott sei Dank, jetzt ist das vorbei.
Ja.
Und dann geht's erst richtig los. Ne?
Ja.
Und dann dreht er richtig am Rad.
Dann beginnt der eigentliche Horror, ja. Das ist.
Und solche Fälle sind halt leider die allerhäufigsten.
Ja.
Ne? Also so 80-90% der Morde sind halt Beziehungstaten.
Ja.
So, und das ist echt.
Es sind immer die am nächsten stehen. Mhm. Ist so.
Das ist so übel.
Oft in der Familie, auch so Kindesentführungen. Auch oft Leute, die Eltern nahestehen, die eigenen Eltern. Ja,
ja, genau. Der Vater oder die Mutter oder. Whoever, das ist echt schlimm. So,
ja,
okay, jetzt haben wir lange und breit darüber diskutiert.
Ja.
Wir machen jetzt den dummen Todesfall.
Oh, stimmt, der kommt noch vor. Ja, ich war schon voll ready gerade.
Ich habe dich gerade schon gesehen, wie du schon so anfängst zu blättern. Aber den möchtest du mit Sicherheit hier auch noch einmal lösen für uns, oder?
Muss ich den lösen?
Ja.
Ah, okay.
Nicht?
Ich glaube schon, ja. Oh Gott, diese Verwirrung.
Okay. Ich nenne jetzt nur seinen Vornamen, weil den Rest kann ich wirklich beim besten Willen nicht aussprechen. Du kannst es gerne gleich einmal versuchen. Ismail, Geburtsjahr unbekannt, gestorben im Jahr 1002.
Das ist schon ein bisschen
her. Ja, das ist schon eine ganze Weile her, ja. Ismail war ein Schreiber und Gelehrter aus Farab, Turkistan, der durch sein Wörterbuch Die Krone der Sprache und das korrekte Arabisch berühmt wurde. Beim Versuch, mit einem Paar selbstgebauter Holzflügel vom Dach der Moschee in Nishapur, Persien zu fliegen, stürzte er zu Tode.
Also ich bin ehrlich, ich muss komplett raten, weil im Jahr 1002 sind wir auf jeden Fall noch weit von Flugzeugen etc. weg. Ja. Ich glaube nicht, dass er sich Holzflügel gebaut hat. Ich sage, das stimmt nicht.
Es ist tatsächlich wahr.
Ach was. Das
ist krass. Ich versuche mal seinen Namen. Ja.
Ismail Ibn Hamad Al-Chauhari, würde ich jetzt sagen.
Also, ja, und das
es wird falsch sein. Ja. Also Ibn heißt aber, glaube ich, Sohn oder Bruder auf Arabisch tatsächlich.
Ja.
Ich kannte mal einen
Film. Aber alle, die Arabisch sprechen, denken sich gerade so, Kopfschmerz, ich kriege spontan Kopfschmerz.
Sorry, ich habe mein Bestes gegeben.
Ich lasse es direkt mal bleiben.
Eben, ja. Hamad könnte auch noch richtig sein. Danach bin ich mir nicht mehr sicher.
Ja, es war vor allem, der Name war so lang und so irgendwie gefährlich in der Aussprache und deswegen dachte ich, lassen wir das an der Stelle. Lassen wir das einfach.
Das stimmt.
Okay, ja, wieder ein Punkt für mich. Wir haben immer noch nicht
angefangen. Wir fangen das mit dem nächsten Jahr. Ja.
2024 machen wir das aber wirklich.
Ja, machen wir.
Okay, dann darf ich mich jetzt zurücklehnen und mir dein...
Ja.
Ich will noch wissen, ist dein Fall ähnlich zu meinem oder schon wieder gar nicht?
Nein. Mein Fall ist auch ein bisschen älter. Wir sind nämlich Ende der 70er Jahre. Mhm. Und zwar geht es um eine deutsche prominente Dame, die dann auch im Dschungelcamp war. Und wir hatten nämlich schon mal einen Dschungelcamper. Ich weiß nicht,
ja, mehr, wer. Ja, den Dagobert.
Nee.
Und wir hatten auch noch hier den Dings.
Der, den hatten wir relativ früh am Anfang.
Ja, ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ja, der Dagobert war auch im Dschungelcamp.
Stimmt, ja.
Und dann hatte ich nochmal den Dschungelcamper, der seinen Kumpel umgebracht haben soll und ins Gefängnis gegangen ist für seine Frau, die ihn beschissen hat.
Genau.
Ich habe aber seinen Namen gerade vergessen.
Ich weiß auch nicht mehr. Vielleicht kannst du gleich mal bei Instagram noch gucken.
Ja, aber wir hören uns jetzt erstmal den Fall
an. Aber es geht um Ingrid van Bergen.
Ah, oh, die kenne ich.
Genau.
Die kenne ich.
Ich habe, muss ich jetzt ganz kurz dazu sagen, zu ihrer Person, wie sie aufgewachsen ist und auch zu ihrem Opfer nicht wirklich was rausgeschrieben, weil, ich weiß nicht, es sind relativ unspektakuläre Leben. Kurz vorab, die hatten beide gescheiterte Ehen. Einige davon.
Entschuldigung, ganz kurz. Günther Kaufmann. Was
genau, Günther Kaufmann, ja.
Bitteschön. Ich habe jetzt tatsächlich, ich sah wahrscheinlich gerade super uninteressiert aus, aber ich wollte es jetzt nochmal schnell rausfinden, bevor wir es vergessen.
Ist gut, ich habe das ja in Auftrag
gegeben. Ja, es war Günther Kaufmann und falls es noch jemand interessiert, ist Folge 63, falsches Geständnis.
Ja.
Auch wenn ich jetzt gerade gespoilert habe.
Nicht schlimm.
Erzähl weiter bitte.
Genau. Und zwar sind wir am 2. oder an dem Tag des 2. Februars 1977. Wir haben jetzt zwei Zeitabfolgen. Einmal sind wir in München und einmal im Starnberger See oder am Starnberger See.
Aber zur selben Zeit, ja?
Genau.
Okay, gut.
Und zwar fangen wir in München an. Klaus Knaht ist ein wohlhabender Immobilienmakler und führt eben eine Beziehung mit Ingrid van Bergen. Gleichzeitig sorgt er aber auch noch für seine Ex-Frau. Die sind auf jeden Fall noch nicht geschieden und haben auch zwei kleine Kinder. Denn der Knaht ist erst 33, der ist über 10 Jahre jünger als Ingrid van Bergen. Laut seiner Aussage ist er zu einem Geschäftstermin in München verabredet, beziehungsweise sind die mittags zusammen essen gewesen. Er hat dann gesagt, er bleibt noch in München und muss ins Trader Vicks. Aber abends um 20:30 wollten sie sich in der Villa am Starnberger See zum Essen treffen und endlich mal wieder die Zeit zusammen genießen. Denn die beiden hatten einige Beziehungsprobleme. Beziehungsweise sagen die Leute, es war ein Auf und Ab und eigentlich war es ein Desaster, was aus Streits, Versöhnung, Anziehung und Hass bestand.
Mhm.
Also auch
die ganz untoxischen Beziehungen.
Genau, auch prinzipiell erstmal nicht so gut und nicht so gesund.
Mhm.
Während Klaus Knaz ja eigentlich in einem Geschäftstermin ist, wartet Ingrid van Bergen in der Villa auf ihren Liebhaber und macht alles für den 20:30 Termin bereit. Die beiden hatten abgesprochen, dass sie die Sauna anmachen soll, dass sie den Kamin anmachen sollen, dass sie sich quasi einfach einen romantischen, schönen Abend machen. Und das hat sie alles getan und wartete. Wartete und wartete, doch niemand erschien. Ingrid fängt daraufhin an, sich einen Rotwein aufzumachen und versucht, ihm hinterher zu telefonieren. Jetzt haben wir es 22:30 und das Telefon am Starnberger See klingelt. Klaus ist dran. Klaus hat angerufen, um Ingrid zu vertrösten, denn er sei noch in München und habe zufällig noch einen anderen Geschäftspartner getroffen. Der Geschäftstermin dauert also länger und er wolle noch einen Drink im Trader Vicks nehmen und kommt anschließend dann nach Hause, um mit ihr den Abend zu verbringen. Er selbst sagte so, er würde noch etwa 20 Minuten brauchen und dann macht er sich auf den Weg. Von München bis zum Starnberger See sind so 25 bis 30 Minuten mit dem Auto roundabout.
Klingt jetzt erstmal machbar. Ne?
Genau, es ist jetzt kein Weg. Gleichzeitig versuchte er ihr aber auch auszureden, nicht nach München zu kommen, weil sie dann sagte, hey, ich kann doch auch nach München kommen, machen wir da irgendwie was oder ich hole dich ab, wie auch immer. Das wollte er auf gar keinen Fall. Also trinkt Ingrid vor Kummer weiter. Erst Rotwein, dann Gin. Später sagt man, also in einigen Quellen heißt es Valium, in anderen ist es nur Betäubungsmittel, was sie zu sich genommen hat. Deswegen Valium hier mit der Aussage vorsichtig, aber sie hat irgendwas zu sich
eine chemische Substanz eingenommen.
Was Beruhigendes zu sich genommen. Und sie fragt sich immer wieder, soll ich ihn suchen? Soll ich einfach weiter warten? Und gegen 23 Uhr rief Ingrid dann im Trailer Vix an. Doch ihr Klaus ist nicht da. Denn die Wahrheit dahinter, Plot-Twist, wir gehen jetzt wieder nach München zu Klaus, der hatte sich schon um 20 Uhr mit der Millionärswitwe Lo Sachs getroffen und fuhr diese, als Ingrid mit ihm telefonierte, gerade nach Hause, also um 22.30 Uhr. Um 23.30 Uhr ruft dann Klaus wieder seine Gattin an und meldet sich bei ihr und sagt ihr, er habe sich neu verliebt und trennt sich endgültig.
Hä?
Er kommt aber noch vorbei, um einen Teil seiner Sachen zu holen.
Das ist ja voll undurchdacht irgendwie.
Ach, so richtig ganz trocken komisch, am Telefon einfach. Also wirklich, gerade wollten sie sich noch versöhnen und jetzt trennt er sich, weil er sich neu verliebt hat.
Aber vor allem auch erstmal so, mach das mal alles, ich komme ein bisschen später und dann so, ich trenne mich.
Ingrid ist natürlich völlig aufgelöst und in ihr brodelt die Aufmerksamkeit oder die Eifersucht so rum, weil ihr natürlich jetzt klar war, okay, der war gar nicht im Trailer Wix, der hat irgendwas anderes gemacht, mit welcher Frau war er und zu welcher Frau will er jetzt. Und so ruft sie alle möglichen Leute an, um sich irgendwie abzulenken, zu fragen, ob er da war, ob sie sich vorstellen könnten, ob er da war. Ja, Kim guckt gerade aus so, oh, muss das sein? Ja, aber dann noch Alkohol dazu, das ist nicht durchdacht, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube,
das ist... Bitte macht sowas nicht, Leute. Macht also, kommt nicht in die Situation, in der ihr euch irgendwie so die Blöße gebt.
Nein, aber es ist halt eine Ausnahmesituation.
Ja, voll, voll.
Und das wird später tatsächlich auch noch eine Rolle spielen, dass es so eine emotionale Ausnahmesituation ist. Sie schreibt sogar einen Abschiedsbrief, wo sie selber später aber sagt, der war eigentlich nicht ernst gemeint. Sie hatte schließlich zwei Kinder, die übrigens die ganze Zeit im Haus waren und geschlafen haben. Und rief die Mutter von Klaus an und sagte ihm, dass sie bitte auf die Kinder aufpassen solle. Bereits nach 1 Uhr klingelt dann wieder das Telefon. Diesmal ist es aber eine Florentine, die nach Klaus fragt. Und bei Ingrid ist natürlich, wer ist Florentine? Ich kenne diesen Namen nicht. Tatsächlich wird das aber irgendwie ein ganz nettes Telefonat und tatsächlich bat Ingrid sie dann auch nach Starnberg zu kommen, damit sie die Nacht also sie fleht sie wirklich an, die Frau war fix und fertig. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie schlimm es wirklich war. Während dieses Telefonats hört sie dann auch, wie Klaus in die Villa kommt und sie legt das Telefon zur Seite. Sie legt aber nicht auf. Also war ja damals alles noch mit Kabeltelefon und allem drum und dran. Das heißt, sie legt wirklich nur den Hörer beiseite. Jetzt sind beide im Haus und jetzt sind wir quasi am selben Ort der Geschichte, zur selben Zeit. Und ja, er kommt da rein und Ingrid stürmt quasi auf ihn zu. Und Klaus will allerdings nicht bleiben. Er will ein paar Sachen holen und Ingrid ist jetzt völlig außer Fassung und völlig überfordert mit ihren Emotionen. Sie weiß nicht wohin und sie konfrontiert ihn natürlich auch mit dem Vorwurf, gelogen zu haben, ihn betrogen zu haben. Und
sie betrogen zu haben?
Ja, sie betrogen zu haben, Entschuldigung, dass er sie betrogen hat. Mehrfach, was dann später auch rauskommt, aber sie ist halt völlig am Ende und Florentine hört über das Telefon alles mit. Und Ingrid griff dann, was sie finden konnte, und in dem Fall war es eine Pistole. Die Pistole gehört Klaus und später kann auch nicht mehr rekonstruiert werden, wo diese Pistole vorher lag, wie sie da rangekommen ist, ob sie überhaupt nicht verschlossen war, ob sie es vielleicht doch geplant hat und die schon dahin gelegt hat. Das kann man später alles nicht mehr rekonstruieren.
Wer hat dann aber auch mit Kindern im Haus einfach so eine Waffe irgendwo rumliegen?
Ja.
Geladen. Total. Und also ist ja eher unwahrscheinlich.
Ja. Um 1.24 Uhr löst sich dann ein Schuss und das Telefon wird aufgelegt. Der erste Schuss traf tatsächlich niemanden und Klaus nahm das auch alles nicht ernst und rief noch seine Mutter an um 1.25 Uhr, denn er wollte, also nochmal, Ingrid hat Klaus' Mutter angerufen, so rum, und reichte dann den Hörer weiter und Klaus sagte dann halt seiner Mutter, ey, ich möchte gerne heute Nacht bei euch schlafen, ich komme mit ein paar Sachen zu euch. Und die Mutter hörte ihn dann nur noch sagen, mach doch keinen Blödsinn. Dann fiel ein weiterer Schuss und der zweite Schuss traf Klaus dann auch in die Bauchwand und trat hinten so am Rippenbogen ungefähr wieder aus. Klaus merkt jetzt nun, dass es tatsächlich um sein Leben geht und versucht zu fliehen. Allerdings kommt er nicht weit und der nächste Schuss trifft ihn aus circa 80 cm Entfernung und der geht seitlich in die Brust, durchtrennt die Bauchschlagader und tritt dann seitlich am Becken wieder aus. Und genau dieser Schuss ist es im Endeffekt auch, der tödlich ist. Er kann sich irgendwie noch rausschleppen. Es ist Februar, es liegt Schnee, er liegt dann da in diesem Schnee auf dem Bauch und Ingrid ging dann nochmal ins Telefon, wo immer noch Klaus' Mutter in der Leitung war und sagte, ich habe ihn getötet. Das ist aber ein Detail, was die Mutter von Klaus im Gericht aussagt, denn Ingrid selber sagt später, sie weiß von nichts mehr. Sie weiß nicht, wie es passiert ist, sie weiß nicht, woher die Waffe kam, sie weiß nicht, ob sie geladen hat, sie weiß nicht, wer geschossen hat. Genau. Ingrids Tochter, die währenddessen im Haus geschlafen hat, hat dann tatsächlich die Polizei gerufen und sagte irgendwie nur noch, meine Mutter ist drin, als die da waren. Und Ingrid wird natürlich sofort festgenommen und mit auf die Polizeiwache genommen, wo tatsächlich ihre Kinder dann auch weiter in so einer Ausnüchterungszelle schliefen. Und ratest, nein, das ist schwierig, das zu fragen. Willst du raten, welchen Anwalt sie konsultiert hat?
Oh nein, komm, sag's mir.
Den Bossi, der hat unter anderem auch Fritz Honka verteidigt zum Beispiel. Er ist ein ganz bekannter Staranwalt gewesen, er ist jetzt schon ein paar Jahre tot. Aber der hat so alle die Fälle gemacht. Das war tatsächlich eine richtige Nummer, der Anwalt. Also wirklich so bekannt wie ein bunter Hund. Und sie sagt später auch, eigentlich hat Rolf Bossi da eine richtige Show gemacht. Nicht sie war die Schauspielerin in dem Raum, sondern er.
Ja.
Genau. Und sie beruht sich halt auch in der ganzen Zeit, also bei der Polizei, sowie aber auch später im Prozess, beruht sie sich darauf, dass sie Erinnerungslücken hat, sie nicht weiß, was passiert ist. Sie weiß nicht, warum sie Klaus erschossen hat. Sie weiß nicht, ob sie ihn überhaupt erschossen hat. Und sie weiß nicht, warum sie ihm geholfen hat. Und sie selbst weiß nur noch, dass sie dachte, als sie dann draußen stand, dass das ein Schauspiel wäre. Und erst als sie ihn umgedreht hat, hat sie gesehen, dass er wirklich verletzt ist und dass er nur noch so leicht am Röcheln ist. Und auch da wurde ihr erst bewusst, was gerade eigentlich mehr oder minder passiert ist. Während des ganzen Prozesses wird Ingrid van Bergen kalt und distanziert, wobei sich halt keiner sicher war, das war halt eine deutsche Schauspielerin, sehr bekannt. Keiner war, ob sie das halt irgendwie nur spielte oder nicht, was kann man ihr glauben, was nicht.
Das war ja auch das Problem im Amber Heard und Johnny Depp Prozess.
Ne? Genau, und tatsächlich haben die sie medial auch komplett zerrissen. Das ganze Sexualleben wurde offengelegt. Sie wurde als unfassbar schlechte Mutter dargestellt, was aber bis heute alle sagen, was sie nie war, niemals. Also es wurde ihr zum Beispiel unterstellt, dass ihre Kinder ihr beim Sex zugucken mussten. Und solche Geschichten, so völlig absurd.
Ja, es wird dann alles ausgeschlachtet für die Leser. Also Hauptsache, es wird gekauft. Ne?
Also da waren die Tratschblätter, die haben sich also wirklich wieder allergrößte Mühe gegeben.
Der Vorgänger von Promiflash bestimmt.
Ja, oder halt die Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Also wirklich,
auf dem roten Untergrund.
Ja, wirklich, die haben das völlig, völlig ausgenommen. Und dieser affektive Zustand, den sie hatte, eben durch diese Emotionen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, führte tatsächlich auch dazu, dass sie, oder dass ihr von einem Psychiater wie nennt man das? Ich habe gerade einen richtigen festgestellt wurde, gerade einen richtigen Hänger
gehabt. Ja, ist auch schon spät.
Ja, festgestellt wurde, dass sie eine verminderte Steuerfähigkeit an dem Abend hatte und dass sie eben aufgrund diesen emotionalen Ausnahmezustandes und dem Alkohol tatsächlich die komplette Kontrolle verloren hat und deshalb kein Mordmerkmal erkennbar ist. Experten sagen aber auch heute, man hätte heutzutage sie auf jeden Fall wegen Mordes, der Heimtücke. Genau, verurteilt.
Ja. Oder aus niedrigen Beweggründen.
Genau. Sie also. Steht auf jeden Fall wegen Totschlags vor Gericht und sie sagt dann auch selbst, dass sie sich und auch den Richter etc. in einer Rolle gesehen hat, weil sie es anders nicht ertragen hat. Sie hat sich vorgestellt, dass die gerade für einen Film oder eine Serie drehen, weil sie anders wohl komplett zusammengebrochen wäre, was ja im Gegensatz zum Rest steht, der gesagt hat, die war total klar, total kalt, total emotionslos. Also ganz verrückt. Ich werde euch auch eine Doku tatsächlich verlinken, wo sie auch relativ viel spricht und was sie da manchmal von sich gibt, ja, dann hat er mir noch eine richtig schöne Tasse Kaffee gemacht, das fand ich ganz niedlich, wo ich dachte, hä? Ja, also schon schwierig. Das einzige Mal, wo sie dann wirklich zusammenbrach, war bei ihren Schlussworten, aber auch da ging es niemals um die Ehefrau von Knarrt oder um die Kinder oder um die Familie, sondern es ging immer nur um sie. Die ist in Selbstmitleid versunken. Sie hätte das Schlimmste getan, was man hätte tun können. Und ihr geht es jetzt schlecht damit. Womit sie ja prinzipiell recht hat. Sie hat das Schlimmste getan, was sie tun konnte. Aber es ging halt keinerlei Reue an Familie und Angehörige.
Ja, wahrscheinlich, weil sie sich selber als Familie und Angehörigen sieht. Ne?
Ja, so, wahrscheinlich.
So nach dem Motto, ich habe es getan, ich muss mit der Schuld leben und ich muss auch den Verlust verkraften. So, ne?
Genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass gerade mal 2 Jahre vorher, also 1975, das Strafgesetzbuch geändert wurde. Und seitdem müssen seelische Ausnahmefälle berücksichtigt werden.
Berücksichtigt.
Siehst du, es ist vorbei mit mir, wirklich. Und darauf lehnt Bossi sich auch enorm. Also der versucht halt wirklich, sie frei zu bekommen. Und am Anfang war so ein bisschen seine Intention 3,5 Jahre. Mit guter Führung ist man eher draußen. Zum Schluss will er aber wirklich den Freispruch. Und ganz viele haben sich halt auch gefragt, okay, gibt es da vielleicht so ein bisschen den Promi-Bonus, weil sie schon, es war eine sehr schöne Frau, sehr beliebte Schauspielerin. Kein gutes Händchen für Männer, aber
ask yourself, why?
Ja, eine gute Mutter gewesen und allem drum und dran. Und am 27. Juli 1977 wird dann im Münchner Justizpalast das Urteil verkündet. Also es waren noch nur 5 Tage, ging die Verhandlung.
Sehr schnell, ja.
Ja, die Staatsanwaltschaft will 10 Jahre. Bossi will, wie gesagt, den Freispruch. Und die Richter verurteilen Ingrid van Bergen zu 7 Jahren Haft, da sie sehr wohl in der Lage war, zwischen richtig und falsch zu differenzieren. Jedoch war sie aufgrund des emotionalen Zustandes nicht mehr in der Lage, demnach zu handeln. Für sie selbst, was man natürlich auch positiv berücksichtigt hat, ist, dass sie eben geständig war. Und was ich jetzt aber echt unfassbar finde, dass man tatsächlich dem Opfer, also dem Knarrt, auch so ein bisschen Schuld an der Sache, auch im Urteilsspruch gegeben hat. So, er hat ja zur Eskalation beigetragen.
Ey, also mein Gott, wirklich, Fremdgehen ist ekelhaft, ne?
Ja.
Aber es ist so lustig, weil wir hatten genau dieses Thema vorhin in einem privaten Gespräch.
Ja.
Fremdgehen ist wirklich, wirklich ekelhaft und ich glaube, das ist eins der schlimmsten Dinge, die du deinem Partner antun kannst, so. Aber es rechtfertigt einfach nicht, jemanden zu verletzen, geschweige denn ihn umzubringen. So. Genau. Streich den aus deinen Gedanken und bring ihn quasi damit um, so, ne, dass du den aus deinem Leben streichst und dieser Mensch für dich irgendwie nicht mehr existent ist. Ja. Aber so, wenn man jetzt sieht, die sitzt 7 Jahre im Gefängnis dafür und ist aber auch nicht glücklicher.
Tatsächlich verbüßte sie ihre Haftstrafe im Frauengefängnis Eichach und wurde schon nach 5 Jahren entlassen wegen guter Führung. Ja. Sie ist 1931 geboren, lebt auch immer noch. Die existiert noch. hat auch nochmal...
Existiert.
Ja, hat, nein, sie ist ja schon sehr alt, muss man mal sagen. 92 ist schon ein Alter.
Yeah. Oh,
hat auch immer nochmal kleinere Rollen danach gespielt. Das hat mich auch tatsächlich total gewundert. Die hat...
Bist du nicht boykottiert worden?
Ja, die hat...
Ey, Hollywood hätte einen ja so rausgeschmissen.
Ja, die hat so viel danach noch gespielt. Es waren jetzt alles keine riesigen Rollen mit sonst was für Aufsehen, aber die hat wirklich noch eine richtig lange Filmografie nach der Tat und nach ihrer Haft. Und das finde ich schon auch krass, also muss ich ehrlich sagen.
Ja. Aber, Entschuldigung, willst du noch was sagen?
Sie selbst ist halt auch bis heute so, so sich irgendwie, also es wirkt so, als sei sie sich keiner Schuld bewusst. Also wirklich.
Ja, ich glaube, viele gehen auch damit ran mit, ja, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe meine Strafe abgesessen, ich habe es abgegolten und damit ist es ja quasi so relativiert. Weißt du, was es nicht ist, aber andere Sache. Aber was mich interessiert, denkst du, sie hat ihn vorsätzlich ermordet oder nicht?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne?
Weil
ja
auch das ist deine Meinung.
Die Sache mit der Waffe und überhaupt, ich finde es halt schwierig zu beurteilen, weil es auch schon so lange her ist. Aber wenn die Eifersucht kickt, dann kickt die Eifersucht. Und ich kann es mir schon vorstellen. Also auch, das, du musst dir das angucken, wie sie da sitzt, so sich keiner Schuld bewusst und auch...
Ich gucke mir die Doku auf jeden Fall an.
Ja, auch wie sie sich so...
Das ist so interessant.
Ja, wie sie sich auch im Gericht gegeben hat. Das ist alles irgendwie... Ich weiß nicht, also das ist ein Ausnahmezustand, da will ich gar nichts sagen, aber dass du denkst, du schießt auf jemanden und du denkst, der Schauspieler und legt sich da in den Schnee. Das ist für mich alles so ein bisschen...
Ja.
Ich weiß nicht.
Auch richtig krass. Ich habe eine Freundin, auch nicht bei uns aus der Umgebung so, die hatte mal einen Fall bei der Arbeit von einer Frau, die einfach nicht mehr weiß, wer sie ist. Also so, die hat einfach, die ist total klar im Kopf, ne? Und die meinte auch so, und die ist auch nicht irgendwie so... Ne? Irgendwie so, du hast nicht das Gefühl, dass die irgendwas hat, also dass die jetzt irgendwie so geistig irgendwie, ne, so, dass da irgendwas ist, aber die hat einfach ihre Identität vergessen und verloren irgendwie und die haben die dann in ein Krankenhaus gebracht, um was Neurologisches auszuschließen. Neurologisch ist mit ihr alles in bester Ordnung und dann wurde die auch zu einem Psychiater gebracht oder einem Psychotherapeuten, ich weiß es jetzt nicht. Und der sagt halt so, ja, das kann eine Reaktion auf ein Trauma sein.
Ja.
Ne? Also das kann dann wirklich eine Traumareaktion sein. Und sie weiß auch selber nicht mehr, wann sie ihre Identität vergessen hat. Es war ihr irgendwann aufgefallen, dass sie einfach nicht mehr weiß, wer sie ist und ne, wo sie herkommt und wo sie wohnt und so. Die ist auch seitdem obdachlos. Also so, ja, ist so ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube schon, dass es halt wirklich so schlimme Traumareaktionen gibt, in denen sowas dann halt auch wirklich passieren kann. Und
das ist
dass
eine
sie
Blockade,
halt,
die das Gehirn aufbaut.
Die das aufbaut und vielleicht erinnerst du dich dann nur noch so an Bruchstücke, wie zum Beispiel, dass er da in diesem Schnee lag und man nachher so im Nachgang seine eigene Erinnerung so ein bisschen manipuliert.
Das ne, auf jeden
und
Fall.
Sich einredet.
Sehr, deswegen sind Zeugenaussagen ja auch so.
Immer so wichtig, ja.
Nee, so unsicher vor allem, auch weil Zeugen ihre Erinnerungen selber manipulieren. Ja. Das ist auch so eine Sache.
Genau. Ja. Aber für mich ist es aus zwei Gründen keine Affekttat. Nummer eins, sie hat einmal geschossen, ohne ihn zu treffen. Okay.
Und noch mehr geschossen.
Und dann, ja, dann hat sie ja erstmal aufgehört und hat irgendwie jemanden angerufen. Also, so, das ist ja dann spätestens der Moment, wo du ja klarkommen musst, dann irgendwie auch mal für eine Sekunde. Oder zumindest denkst du, oh mein Gott, ich habe gerade eine Waffe abgefeuert.
Ja.
Also, die hat ja auch so einen Rückschlag und so. Das ist ja schon auch, es ist ultra laut, du hast einen Tinnitus danach, ne? So, wenn da kein Schalldämpfer drauf ist. So.
Nein, das war ein Kleinkaliber.
Die kleine Revolver. Nicht laut. In den 70ern,
ja, natürlich.
Ne?
Ja.
Also so in den 70ern waren das ja auch noch ganz andere Patronenhülsen. Die sind ja noch richtig, waren ja so richtig mit Sprengstoff gefüllt, nochmal so richtig aufgegangen.
Ja, man kann jetzt so, halt nicht mehr rekonstruieren, ob die Waffe schon vorher geladen war, ob sie die geladen hat oder nicht. Aber es waren halt faktisch, und das passt ja zur Story, so es waren drei leere Hülsen, also drei leere Revolver-Ladedinger, ich weiß keine Ahnung, wie die heißen.
Ja, Hülsen.
Also, das passt schon, aber irgendwer muss sie geladen haben.
Ja,
also.
Und unabhängig davon, ich glaube wirklich nicht, ne? So, vor allem, wenn auch Leute über sie gesagt haben, die war immer eine gute Mutter und so, ne? Wenn du Kinder hättest, so. Ey, ich würde sogar sagen, bei den komischen Katzen, die immer Scheiße machen, ja? Lass es. Also, heute ist wieder eine Vase zerschossen, die Viecher. Aber so, wenn du Kinder zu Hause hast, so. Dann lässt du nicht eine Waffe einfach irgendwie im Flur auf der Kommode
niemals
liegen.
Nein.
Also und vor allem nicht geladen. Also
sie sagt ja auch, also sie sagt vorher noch, dass sie dachte, dass es eine Schreckschusspistole wäre, Wenn ich dann aber einmal schieße,
dann weißt du, dass es keine Schreckschuss ist.
Ja.
Ja, definitiv.
Ja.
Also so, das ist ja halt irgendwie, weiß ich nicht, aus den Gründen ist es für mich keine Affekttat und deswegen finde ich, hätte sie zumindest wegen Mordes verurteilt werden müssen.
Ich glaube, würde man das heute nochmal aufrollen, dann würde es auch passieren. Ja. Mhm.
Ja. Das, die würde auch tiefenpsychologisch ganz anders auseinandergenommen werden als damals in den 70ern. Ich meine, viel aus der Psychologie ist ja gerade so in den 50er, 60er, 70er Jahren entstanden.
Ja.
Also es gibt auch sehr, sehr viele Theorien aus den 70er Jahren, die man heute noch anwendet und so.
Aber auch da darf man nicht vergessen, es war auch damals noch nicht so anerkannt. Du warst direkt irre, wenn... Ja. Ne?
Das gute alte Irrenhaus.
Ja. Wir erinnern uns. Und generell ist Psychologie ja eine sehr, sehr junge Wissenschaft.
Ja, und das Schwierige an Psychologie ist natürlich auch so, du kannst es halt auch nicht messen. Ne? Das ist halt nicht wie ein Blutdruck, da legst du eine Manschette drum und dann sagt dir jemand, dein Blutdruck ist 120-90.
Ja.
Sondern es ist halt wirklich so, du brauchst halt als Therapeut unfassbar viel Erfahrung. Deswegen ist so eine Therapeutenausbildung auch zumindest heute sehr hart.
Ja.
Aber früher mit Sicherheit auch nicht so, kann ich mir vorstellen. Wenn es die überhaupt mal gab früher.
Weiß ich nicht.
So, und du brauchst viel Erfahrung. Du brauchst irgendwie ein gutes Gefühl für den Menschen.
Und immer wieder Fortbildung, weil das eine wandelnde Wissenschaft ist, was heute ist. Kann sein, dass das in 30 Jahren widerlegt wurde, weil man einfach viel weiter in der Forschung ist.
Ja, früher hast du noch Experimente an Babys gemacht, ne?
Ja.
Also... um zu gucken, heute, wie die sich entwickeln, wenn das und das Trauma eintritt.
Heute
also
würde so ein Ethikausschuss sagen,
das lassen wir lieber. Ja, also so, ne, es ist halt echt, ich glaube, also für mich ist es definitiv ein Mord. Also unabhängig davon, ob er jetzt vorsätzlich war oder im Affekt, in Anführungsstrichen, passiert ist, aber für mich war das definitiv eher ein Mord als ein Totschlag.
Punkt. Ja, aber Mord ist ja immer mit Planung. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Das ist ja schwierig.
Nein, Mord muss nicht mit Planung sein. Es muss nur ein Mordmerkmal da sein.
Ja, aber die sind ja fast alle mit
das Planung. Ist ja, aber also, das ist ja total vereinfacht nur ausgedrückt. Ja, ne?
Klar.
Aber auf jeden Fall, also ich bin mir auch sicher, dass sie das geplant hat. Jetzt nicht 3 Wochen im Voraus.
Aber ich glaube, aber als er nicht nach Hause
die 2 kam. Stunden, ja, die 2 Stunden, die er gebraucht hat nach Hause.
Na, länger ja so gekommen. Sie waren um 20:30 ursprünglich verabredet.
Ja gut, aber um 23 Uhr hat er gesagt, ja, Pustekuchen. Und um 1 ungefähr ist er gekommen.
Ja.
Also ungefähr 2 Stunden. Und mindestens in der Zeit hat sie das geplant.
Ich wäre auch sauer. Ich wäre sauer. Ja.
Aber so, sorry. Also ich bin auch schon mal betrogen worden. Mhm. Nicht eine Sekunde habe ich daran gedacht, dem was zu tun. Ich habe den einfach mit meiner Ignoranz gestraft.
Ja, wir hatten tatsächlich vorhin auch erst das Thema. Und das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das seht. Gewalt, also häusliche Gewalt, wenn sie von Frauen ausgeht, nicht im Sinne von regelmäßiger. Wir hatten aber vorhin das Thema, das oft relativiert wird, wenn eine Frau ihrem Partner eine Backpfeife zum Beispiel gibt, weil der irgendeinen Unsinn gebaut hat. Und wir beide sind uns ziemlich einig oder zu 100% einig und sagen, geht gar nicht, genauso abartig und genauso widerlich, wie wenn man, ich sag in Anführungszeichen, richtig zuschlägt. Mich würde mal interessieren, ob ihr sagt, okay, wenn der Kerl missgebaut hat, ist es für euch legitim, wenn die Frau dem Mann eine Backpfeife gibt? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil bei vielen ist es so, ja, ist ja nur eine Backpfeife, aber nein, das ist Gewalt und die gehört nicht in eine Beziehung. Punkt. Ja.
Sorry an die Freundin, die hier gerade als Beispiel dienen muss.
Wir haben nichts gesagt.
Ja, aber ja, es ist halt, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung. Das habe ich aber auch gesagt. Also es ist halt wirklich eine Freundin, die betrogen worden ist und die Männer geknallt hat. Und ich habe gesagt, ey, nicht cool.
Ja.
Und dann meinte sie halt so, er hat mir so viel emotionalen Schmerz angetan. Da finde ich, da kann er eine Backpfeife vertragen.
Nein.
So. Und dann meinte ich halt auch so, ja, überleben wird es wohl.
Ne? Ja.
Und wahrscheinlich auch mit weniger langfristigem Schmerz als sie.
Ja.
Aber trotzdem nicht okay.
Nicht richtig.
So, es ist nicht okay. Ja, weil ich habe halt auch gesagt, so, du würdest es auch verurteilen, wenn er dich schlagen würde.
Ja.
So.
Und auch da ist egal, ob Backpfeife oder.
Ja, definitiv.
Irgendwas anderes. Leberhaken, keine Ahnung.
Ja, okay. Ja. Das ist ja. Ja, ne? Aber ja, ich finde es halt überhaupt nicht okay. In beide Richtungen nicht. Also eine Frau hat ihren Mann nicht zu schlagen und der Mann hat seine Frau nicht zu schlagen. Und ich finde halt irgendwie. Wenn man nicht in der Lage, ich finde ja auch, wir sagen ja immer so, hier toxische Beziehung, da toxische Beziehung, wir haben ja auch die Paradebeispiele dafür ständig.
Das ist echt so.
Aber so streiten, jetzt nur um das auch mal gesagt zu haben, ne? Streiten ist wichtig, eine gesunde Streitkultur ist auch super, super gesund.
Ja.
So, Punkt. Also denkt jetzt bitte nicht, nur weil ihr ab und zu vielleicht mal Streit habt mit eurem Partner, dass ihr in einer toxischen, einer toxischen Beziehung seid, das ist nicht der Fall in den meisten Fällen, so gesund streiten ist wichtig. Aber wenn ihr an einem Punkt seid in eurer Beziehung oder auch das bei der Beziehung einer Freundin seht, in der ein Wortgefecht nicht mehr ausreicht, um zu streiten.
Ich finde schon.
Sei es, da fliegen Sachen durch die Gegend. Nicht okay. Reißt du einen Fernseher von der Wand? Nicht okay. Zerschmetter so sein Handy auf dem Boden? Nicht okay.
So. Ich finde, das fängt schon eher an. Also es kommt ja auch auf die Art und Weise, wie man miteinander streitet an. Also ich kann nicht meinen Partner aufs Übelste beleidigen und das als normal empfinden.
Ich schreie ja auch zum Beispiel nicht. Ich finde auch, Schreien ist schon so eine hohe Form von irgendwie Respektlosigkeit. Ich weiß nicht. Ich sag immer, der einzige Mensch, der mich anschreien darf, ist meine Mama. Und da stehe ich zu. Meine Mama ist Südeuropäerin. Da fühlt man das anders mit dem Schreien. So, die haben auch generell sehr laute Organe, muss man auch dazu sagen.
Also, das hast du auch.
Ja, aber wenn meine kroatische Familie sich da unterhält, dann sitzt du manchmal daneben und denkst so, uff, also 6 Dezibel leiser wäre jetzt kein Problem. Aber ja, es ist...
Aber ich zum Beispiel mache es auch so, damit es nicht ausufert, sage ich immer erstmal, pass auf, gib mir hier gerade mal 10 Minuten Zeit, lass mich einmal im Block gehen so, und dann gucken wir weiter. Voll.
Und das ist halt dann noch deeskalierend, das ist ja auch gut. Also weil ich finde, also ich habe zumindest für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich wegen etwas so sauer werde, dass ich anfange zu schreien, dann neige ich auch eher dazu, Sachen zu sagen, die ich im Nachhinein bereue, beziehungsweise die halt einfach nicht fair sind.
Ja.
Und deswegen versuche ich immer gar nicht erst dahin zu kommen. Und wenn ich dahin komme, und das ist bei mir immer das Ding, also alle meine Freunde wissen das, die kennen das, meine Ex-Freunde mit Sicherheit auch, bei mir wird es richtig gefährlich, wenn ich ruhig werde.
Ja.
Wenn ich nicht mehr rede, wenn ich nicht mehr antworte, wenn ich nicht mehr ans Telefon gehe, dann weißt du, oh, jetzt die Kacke richtig am Dampfen. So. Und das ist dann halt auch die Zeit eben, in der ich mich dann bewusst zurückziehe und sage, nein, ich würde jetzt im Affekt irgendwas sagen, was den anderen verletzt. In dem Moment macht man es ja auch manchmal mit Absicht, ne?
Ja, so. man denkt sich, ich will jetzt einen reindrücken, voll. Weil du warst gerade gemein zu mir.
Und so, jetzt haue ich dir das und das in dir. Und das finde ich halt einfach nicht fair.
Oder man gräbt was und aus, was schon seit Jahren geklärt ist, was man dann aber nochmal zum Vorschein holt.
Weil
was
du hast das cool und das gemacht, genau. Und das sind immer die Streits, nach denen ich mich früher am aller schlimmsten gefühlt habe. Und immer am allereklichsten. So, weil ich dann auch so ein bisschen den Respekt und das Ansehen von mir selber verloren habe.
Das ist auch einfach nicht fair. Es ist einfach nicht fair.
Ist auch nicht so, ne? Wir hatten dazu auch schon mal so ein schönes Beispiel. Alina hat mal irgendeinen Spruch gedrückt bei irgendeinem voll sensiblen Thema für mich, ohne drüber nachgedacht zu haben. So, also, so, und ich finde dann, so
habe ich... mutwillig böse, es war einfach so als Joke in der Situation
in der sie halt nicht drüber nachgedacht hat.
Ja.
Und dann so habe ich halt gesagt so, ey, nicht cool.
Ja.
Und Alina sagt direkt so, ey, es tut mir total leid.
Ja.
Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. So.
Ich hab nicht
das war voll gemein. Ja. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Ja. So, komm, nächstes Mal Pizza geht auf mich. Und dann ist auch gut.
Ja.
Weißt du so? Und dann finde ich auch, muss man keinen künstlichen Streit schaffen, wo keiner ist, weil so, du wolltest mir nicht wehtun.
Ja.
So, und dann habe ich auch keinen Grund, dir irgendwie was nachzutragen.
Außer es wäre so gewesen, dass ich sage, stell dich mal nicht so an. Also das ist...
gerade aus einem anderen Grund sehr lustig. Aber
hätte ich es nicht eingesehen oder hätte es noch schlimmer gemacht, indem ich sage, oh, jetzt heul mir nicht so rum, keine Ahnung.
Und das wäre der Moment gewesen, wo ich dir zum Beispiel auch schon nicht mehr geantwortet hätte.
Genau.
So, da wäre ich dann schon direkt gegangen, weil ich gesagt hätte, nein, jetzt kann es nur noch fies werden.
Vor allem, das ist ja auch immer was selbst wenn euch... für euch nicht nachvollziehbar ist, warum das für den anderen jetzt verletzend ist, warum es ihn stört, das ist okay, man muss nicht alles nachvollziehen können.
Ja. Aber dann sag bitte niemals wie, stell dich nicht so an.
Stell dich nicht so an oder schieb's auf die andere Person, sondern sag einfach, ey, mir war das nicht bewusst, ich wusste das nicht, tut mir leid, was können wir machen, wie können wir damit umgehen?
Ja.
So, weil
kannst du es mir erklären? Ja, irgendwie so.
Keiner hat das Recht, darüber zu urteilen, wann sich wer angegriffen fühlt und wann nicht.
Ja, und das war jetzt das Wort zum Sonntag, glaube ich.
Genau.
Und damit Moralapostel gespielt. Ja. Vor allem, das Witzige ist, nochmal ganz kurz am Rande, wir appellieren hier manchmal so an unsere Zuhörerschaft, als hätten wir halt so viele irgendwie so 15, 16, 17-Jährige, aber die meisten
sind
die
uns
sind in unserem Alter. Die sind in unserem Alter oder sogar älter. Ja.
Also Leute, also, lernt zu streiten.
Wenn ihr euch von uns belehrt fühlt. Ja, wenn man die Leute nicht sieht, denkt man, also gehe ich immer davon aus, ich muss so eine kleine Schwester irgendwie anweisen.
Ja, aber das ist auch, weil wir das Thema ja tatsächlich durch Zufall vorhin hatten und jetzt kam es irgendwie nochmal hoch und jetzt musste das auch gesagt werden.
So.
Und jetzt folgt uns auf Instagram.
Ja, tut es, sonst schreien wir nämlich.
Genau, unter little.ewe.podcast.
Wunderbar.
Schreibt uns nette Bewertungen und Nachrichten.
Ja, wir brauchen mal ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify. Ich habe gesehen, wir sind jetzt auf 4,0 abgerutscht. Ja, gefällt uns nicht.
Kriegen wir alles hin. Okay,
gut.
Macht's gut und bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.